Ja, also das Thema der heutigen Vorlesung ist Textformatierung. Dazu will ich erstmal ein paar grundsätzliche Anmerkungen machen. Es geht dann bei Textformatierung um die Gestaltung des Schriftbildes, die Gestaltung des Layouts eines Textes und schließlich um die Nutzung von Format- und Dokumentvorlagen. Textformatierung heißt ja so viel wie einen Text in Form bringen. Ne? Formatierung heißt in Form bringen. Das meint also die ästhetische Gestaltung eines Textes. Ästhetisch wiederum heißt, kommt vom altgriechischen Wort aisthesis. Aisthesis heißt Wahrnehmung, sinnliche Wahrnehmung. Und ästhetisch heißt eigentlich erstmal nur, dass es an die sinnliche Wahrnehmung, an ihre sinnliche Wahrnehmung gerichtet ist. Eine ästhetische Gestaltung. Es hat noch nicht unbedingt etwas mit Schönheit zu tun, sondern das kann man erstmal ganz neutral betrachten. Allerdings ist das eben auch das Feld, die ästhetische Gestaltung ist eben auch das Feld, an dem unser Schönheitsempfinden angesprochen wird und einsetzt. Und insofern hat es natürlich auch etwas damit zu tun, einen Text sozusagen schön zu machen. Das kann man jetzt im Sinne von hübschen, aufhübschen oder irgendwie nett gestalten verstehen. So sollten Sie es aber zumindest im Zusammenhang hier unserer Übung nicht verstehen. Es geht bei der ästhetischen Gestaltung von wissenschaftlichen Texten auch um die Unterstützung eben von einer bestimmten Funktionalität dieser Ästhetik. Also Funktion und Ästhetik gehören zusammen. Und es sind vor allen Dingen zwei ganz wesentliche Funktionen, die die ästhetische Gestaltung zu unterstützen oder zu erfüllen hat. Das erste ist das, was hiermit dargestellt werden soll. Dem, was Sie zu Papier bringen, also den Text, den Sie verfassen, soll angemessener Ausdruck verliehen werden. Das heißt, Sie sollen in der ästhetischen Gestaltung Ihres Textes das, was Sie zum Ausdruck bringen wollen, angemessen dargestellt finden. Also Sie selber, Ihnen selber soll der Text in diesem Sinne, oder die ästhetische Gestaltung des Textes in diesem Sinne genügen oder entsprechen Ihren Anforderungen. Das ist sozusagen die Seite des Ausdrucks, dass Sie in Ihrem Text Ihren Gedanken visuellen, ästhetischen Ausdruck geben. Die andere Seite ist die, dass Ihr Text ja einen Leser, einen Rezipienten haben soll und dass die ästhetische Gestaltung hier jetzt nach der anderen Seite hin dem Leser die Aufnahme dessen, was in dem Text von Ihnen zum Ausdruck gebracht wird, erleichtern oder unterstützen soll. Beides zusammen bedeutet dann, dass die ästhetische Gestaltung eine Vermittlungsfunktion hat. Und Vermittlungsfunktionen sind pädagogische Funktionen. Also die ästhetische Gestaltung hat durchaus eine pädagogische Aufgabe zu leisten, nämlich die Vermittlung zwischen Ihnen als Autor eines Textes und dem Rezipienten Ihres Textes zu unterstützen. Sie wollen durch die ästhetische Gestaltung Ihren Gedanken angemessenen Ausdruck in einem gedruckten Text verleihen, und zwar so, dass die Rezipienten Ihres Textes genau das möglichst auch wahrnehmen können sollen, was Sie zum Ausdruck bringen wollen. Das ist so ganz allgemein die Beschreibung der Funktionalität ästhetischer Gestaltung, und das ist gemeint damit, dass die Ästhetik hier grundsätzlich eine Funktion hat und nicht Selbstzweck ist. Sie finden natürlich auch ästhetische Gestaltungen von Texten, wo der Inhalt im Hintergrund steht, nicht im Vordergrund steht, sondern wo es vor allen Dingen auf eine interessante künstlerische Gestaltung eines Textes ankommt. Das ist aber ein völlig anderes Feld. Das ist nicht das Feld der wissenschaftlichen Arbeit. Bei der wissenschaftlichen Arbeit steht natürlich immer der Inhalt im Vordergrund. Die ästhetische Gestaltung hat ihn sozusagen zu unterstützen in Bezug auf die Vermittlungsfunktion, die ein solcher Text haben soll. Wenn man sich das hier jetzt so anguckt, wie gesagt, Sie müssten sich da einen schön gestalteten Text in der Mitte vorstellen, dann sehen Sie, der Text hat eine Mittlerfunktion. Man sagt dazu auch Medium. Das heißt, wenn Sie einen wissenschaftlichen Text produzieren, dann produzieren Sie ein Medium. Das ist jetzt nicht das Thema dieser Veranstaltung hier. Wir machen hier nicht Medienpädagogik, aber Medienpädagogik ist natürlich auch ein Teilgebiet dessen, was Sie im Rahmen Ihres Pädagogikstudiums unter anderem, womit Sie sich beschäftigen. Und es hat eben nicht nur was damit zu tun, ob Computer eingesetzt werden, ob ein Beamer eingesetzt wird, Overhead-Projektoren und dergleichen, Wandtafel, sondern das Mediale spielt in den pädagogischen Prozessen immer eine Rolle. Es ist immer mit im Spiel, weil es immer um Vermittlungen geht, um Vermittlungen zwischen Personen, dass eben erziehende, bildende Personen zu erziehende, zu bildenden Personen etwas vermitteln wollen. Und das geschieht immer über ein Mittleres, was dazwischen steht. In diesem Fall ist es eben ein Text, aber das kann natürlich auch das gesprochene Wort sein. Auch das gesprochene Wort ist ein Medium. Die Geste kann ein Medium sein. Ihr Gesichtsausdruck kann ein Medium sein. Sie wollen etwas zum Ausdruck bringen. Und das, was Sie zum Ausdruck bringen wollen, wollen Sie so zum Ausdruck bringen, dass Ihr Rezipient es aufnehmen und verstehen kann. Wie gesagt, das spielt in allen pädagogischen Prozessen immer eine Rolle und insofern ist Medienpädagogisches in jedem pädagogischen Prozess enthalten. Einige sehr einfache Grundsätze, was die ästhetische Gestaltung von wissenschaftlichen Texten betrifft: Sie sollten nicht versuchen, auf dem Feld der formalen Gestaltung Ihrem Rezipienten imponieren zu wollen. Sie sollten, wenn Sie imponieren wollen, das immer auf die Inhalte beziehen und die formale Gestaltung sollte nicht das Feld sein, auf dem Sie zeigen, wie toll Sie das können. Es sei denn, und das ist das, was mit dem zweiten Grundsatz gesagt ist, Form muss dem Inhalt dienen, dass eben eine hervorragende ästhetische Gestaltung einem hervorragenden inhaltlichen Level Ihrer Arbeit Ausdruck zu verleihen hat. Dagegen, dritter Grundsatz, wenn es eine Diskrepanz von Form und Inhalt gibt, das heißt, der Inhalt armselig ist, aber die Form ganz imponierend ist, dann sollten Sie nicht die Hoffnung hegen, dass Sie sozusagen durch die schöne Form über den armen Inhalt hinwegtäuschen können. Versuchen Sie es auch nicht, weil das eher nach hinten losgeht und eher dann peinlich wirkt. Was auch zur ästhetischen Gestaltung gehört, auch wenn das jetzt nicht die visuelle Gestaltung betrifft, ist das Korrekturlesen. Und ich denke, das sollten Sie schon ernster nehmen, als ungefähr 80-90% von Ihnen es ernst nehmen. Also nach dem, was ich so im Studium insgesamt von Studierenden an Arbeiten bekomme, würde ich sagen, 80-90% der Studierenden nehmen das Korrekturlesen wirklich nicht ernst genug. Es geht nicht darum, ob Sie so unheimlich sicher sind in Bezug auf Rechtschreibung, Interpunktion und so weiter. Das ist klar, da bringen Sie sehr unterschiedliche Sicherheiten mit aus der Schule. Und wir kennen als Pädagogen ja das Phänomen der Leserechtschreibschwäche, auch Legasthenie genannt. Da kann man wenig gegen machen. Das hat man halt, diese Schwäche hat man halt und mit so einer Schwäche muss man dann halt irgendwie umzugehen lernen. Umzugehen lernen heißt eben, dass man sich Hilfe holt in einem solchen Falle. Das heißt, dass man, weil man weiß, dass man selber seinen Text nicht hinreichend gut genug Korrektur lesen kann, dass man seine Texte Korrektur lesen lässt. Sie müssen immer bedenken, ich bin vielleicht noch jemand, der relativ großzügig ist in solchen Sachen, aber Sie haben es nicht nur mit in dieser Hinsicht großzügigen Rezipienten Ihrer Arbeiten an der Uni zu tun. Sie müssen immer bedenken, dass der Mangel an Korrekturlesen also auf den Rezipienten den Eindruck von Schlampigkeit macht. Stellen Sie sich vor, Sie möchten jemandem ein Geschenk machen. Ein schönes Geschenk und möchten damit etwas zum Ausdruck bringen, demjenigen gegenüber, dem Sie ein Geschenk machen wollen. Und wie verpacken Sie das Geschenk, um auch durch die Verpackung des Geschenkes dem, was Ihre eigentliche Intention ist, nämlich dem anderen etwas damit mitteilen zu wollen, dass Sie ihm ein Geschenk machen, etwas Bedeutsames mitteilen zu wollen, wenn Sie dann sozusagen den nächstbesten Fetzen aus einer Zeitung rausreißen und Ihr Geschenk darin einpacken und es ihm vor die Füße schmeißen. Also die Art und Weise, wie man jemandem etwas übermittelt, löst beim Rezipienten, bevor er noch irgendwie in das Geschenk sozusagen reingeguckt hat, sprich die Arbeit gelesen hat, schon etwas aus. Und darauf sollten Sie einfach achten und mehr achten, als die meisten von Ihnen es tun, nach meiner Erfahrung. Also nehmen Sie das hinreichend ernst, und das bezieht sich auf Korrekturlesen in dem Sinne, dass Sie natürlich immer Flüchtigkeitsfehler machen beim Schreiben. Ich weiß nicht, wie Sie das technisch gestalten, ob Sie blind im Zehnfingersystem schreiben können oder ob Sie, wie ich, auf die Tastatur gucken müssen beim Tippen. Wenn Sie das Zehn-Fingersystem beherrschen, können Sie natürlich auf dem Bildschirm mitverfolgen, was Sie schreiben, und sehen sofort, wenn Sie einen Fehler machen. Wenn Sie tippen wie ich, müssen Sie immer hin und her wandern lassen, den Blick zwischen Tastatur und Bildschirm, um zu sehen, wenn Sie sich vertippt haben. Da Sie das natürlich nicht ständig tun, sondern nur in bestimmten Abständen tun, entgehen Ihnen zwangsläufig bei dieser Art des Tippens immer wieder Fehler. Das heißt, Korrekturlesen ist danach unbedingt notwendig. Es hat gar nicht was damit zu tun, ob Sie sicher oder nicht sicher sind in der Rechtschreibung. Das ist dann nochmal ein extra Problem. Wenn Sie da nicht sicher sind, dann müssen Sie sich Hilfe holen, aber die müssen sich auch wirklich holen. Ich habe im Moment gerade eine Zwischenprüfungsarbeit, da sind auf jeder Seite 30 und mehr, Fehler. Das ist für mich eine wirkliche Tortur, eine solche Arbeit zu lesen. Ich versuche natürlich, dadurch hindurch sozusagen durch diese Oberflächenschicht, durch diese unangenehme Oberflächenschicht von Fehlern hindurch den Inhalt zu erfassen. Das fällt aber einfach sehr, sehr viel schwerer, als wenn die Oberflächenschicht in Ordnung ist, sozusagen transparent ist, weil man nicht ständig hängen bleibt an Fehlern, die da gemacht worden sind. Also wenn Sie, wie das wohl in diesem Falle so ist, sehr unsicher sind in Bezug auf Rechtschreibung und Interpunktion, dann holen Sie sich Hilfe. Wenn Sie niemanden kennen, der das ordentlich kann und für Sie umsonst macht, dann müssen Sie im Zweifelsfalle eben auch in den sauren Apfel beißen und das vielleicht bezahlen, dass Ihnen das jemand macht. So, das waren so ein paar Grundsätze. Im Weiteren soll es jetzt um die Formfaktoren Typografie und Layout gehen. Typografie meint die Gestaltung des Schriftbildes, das heißt die Auswahl der Schriftart, Schriftgröße, Schriftschnitt und Zeilenabstand. Und das Layout betrifft die Anordnung des Textes auf dem Papier, also Seitenränder, Paginierung. Paginierung heißt, wo steht die Seitenzahl auf dem Blatt. Kopf- und Fußzeilen, Texteinzüge, Variationen der Typografie, also für Überschriften und für Fließtext beispielsweise, für Fußnotentexte, Einbindung von Tabellen und Abbildungen, alles das gehört zur Layoutgestaltung. Um jetzt zu verstehen, wie Formatierung bei einem Textverarbeitungsprogramm funktioniert, ist es zunächst mal ganz hilfreich, sich die technischen Elemente von Text, auf die sich Formatierungen beziehen bzw. beziehen können, zu unterscheiden. Text besteht natürlich erstmal aus Zeichen, aus einzelnen Zeichen, Buchstaben, Zahlen und sonstigen Zeichen. Wörter werden aus solchen Zeichen gebildet. Wörter sind Bestandteile von Texten. Dann gibt es als nächste Einheit den Absatz, der bei Textverarbeitungsprogrammen durch die Enter-Taste abgeschlossen wird oder Return-Taste abgeschlossen wird. In den meisten Textverarbeitungsprogrammen gibt es außerdem noch die Möglichkeit, ein Dokument in verschiedene Abschnitte zu unterteilen. Dann gibt es das Dokument als Ganzes, und es gibt bei den meisten Textverarbeitungsprogrammen dann noch die Möglichkeit, mehrere Dokumente zu einem Buch zusammenzufassen. Also beispielsweise, wenn Sie ein Dokument für ein Kapitel verwenden oder ein Kapitel in einem Dokument unterbringen und dann für fünf Kapitel fünf Dokumente haben, können Sie das bei einem Textverarbeitungsprogramm zu einem Buch zusammenfassen, wo dann auch die Paginierung angepasst wird. Das zunächst vorweg. Zeichen, Wort und Absatz sind die Textelemente, die das Schriftbild bestimmen. Absatz, Abschnitt, Dokument und Buch sind die Elemente von Text, auf die sich die Layoutgestaltung bezieht. Sie sehen, der Absatz hat so eine Zwischenfunktion. Die Absatzformatierung bestimmt sowohl das Schriftbild als auch das Layout. Zunächst möchte ich aber auf das Schriftbild und auf die Gestaltung des Schriftbildes zu sprechen kommen. Wie gesagt, dabei geht es um Schriftart, Schriftgröße, Schriftschnitt und Schriftauszeichnungen. Zunächst zur Auswahl der Schriftart. Grundsätzlich wird typografisch erstmal unterschieden zwischen nicht proportionalen Schriften und proportionalen Schriften. Können Sie auch nicht erkennen, weil hier die Schriftart Courier nicht erkannt worden ist, offensichtlich. Das ist immer das Problem. Ich arbeite auf einem Mac und ich muss das an den Thomas schicken per Mail, der das dann auf einem Windows-Rechner, weil Lecternity nur auf einem Windows-Rechner funktioniert, umwandeln muss für diese Präsentation hier, damit man die dann wiederum für das Recording einbinden kann. Und bei dieser Umwandlung, da passiert halt manchmal etwas. Sie haben das vorhin gesehen an der Grafik, die auf einmal schwarz ist, weil das Grafikformat offensichtlich nicht erkannt worden ist, wobei das mir ein Rätsel ist, wieso das passieren konnte. Hier in diesem Falle war wahrscheinlich die Schriftbezeichnung nicht kompatibel zwischen den beiden Programmen. Also eigentlich hätte hier jetzt gezeigt werden müssen, dass bei nicht proportionalen Schriften es so ist, dass das I und das W den gleichen Platz einnehmen in der Breite. Also die Länge der Is da unten würde eigentlich genauso lang sein wie die Länge der nebeneinander gestellten Ws bei einer nicht proportionalen Schrift. Und bei proportionalen Schriften sieht es dann eben so aus, wie man es hier sieht. Das kann man wahrscheinlich auch nicht allzu gut erkennen. Das ist jetzt eine Gegenüberstellung von einer Textseite. Dafür reicht einfach jetzt auch die Bildschirmauflösung, die Projektionsfläche nicht. Einer gesamten Textseite einmal nicht proportional formatiert, einmal proportional formatiert. Aber wenn man einen kleinen Abschnitt nimmt, dann funktioniert halt auch nicht, weil die Textart Courier nicht erkannt worden ist. Ne? Links hätte jetzt die Courier eigentlich formatiert sein müssen, ist aber nicht. Er hat also stattdessen anscheinend eine Helvetica oder was verwendet. Gut, also das ist gründlich jetzt daneben gegangen, das tatsächlich auch auf den Folien nachvollziehbar zu machen. Sie müssen sich das jetzt sozusagen einfach nur vorstellen. Es kann aber sein, dass es bei den Folien, die ich ins Netz gestellt habe, dass es da sichtbar ist. Nee, das hat damit nichts zu tun. Wenn jemand von Ihnen noch das alte Schreibmaschinenbild kennt, aus der Vorcomputerzeit, mechanische Schreibmaschinen oder auch elektrisch betriebene Schreibmaschinen, aber Schreibmaschinen, die halt mit Typenhebeln noch arbeiteten, die hatten immer eine nicht proportionale Schrift und die Courier war die Schrift, die damals auf den meisten Schreibmaschinen verbreitet war. Aus der Zeit stammen die nicht proportionalen Schriften. Das war aus mechanischen Gründen notwendig, dass jeder Buchstabe die gleiche Breite hatte. Im Buchsatz war das immer schon üblich, proportionale Schriften zu verwenden. Das heißt, die Breite des einzelnen Zeichens sozusagen seinem Platzbedarf anzupassen. Ein I hat eben einen geringeren Platzbedarf als ein W. Und das berücksichtigen proportionale Schriften und nicht proportionale Schriften berücksichtigen das nicht. Das I wird also genauso breit gesetzt wie das W und das geschieht eben dadurch, dass unten dann ein entsprechender Fuß sozusagen dem I verpasst wird, der dann die Breite insgesamt ausfüllt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie das bei den Folien, die im Netz zum Download stehen, richtig dargestellt finden werden. Dass es hier nur bei der Umwandlung so passiert ist. Ich hoffe, dass das jetzt wenigstens bei den anderen Sachen einigermaßen funktioniert. Arial und Times New Roman sind anscheinend problemlose Schriftfamilien. Die zweite Unterscheidung bei den Zeichenformatierungen in Bezug auf die Schriftart ist nämlich die Unterscheidung zwischen serifenlosen Schriften, hier als Beispiel die Arial, und Serifenschriften, hier als Beispiel die Times New Roman. Was Serifen sind, das soll durch die kleinen roten Kringel angedeutet werden. Das sind diese Häkchen an den Buchstaben oben und unten. Diese Serifen haben folgende Funktion, vor allen Dingen bei sehr viel Fließtext, wie er zum Beispiel in Zeitungen vorliegt, wird das Auge sozusagen besser geleitet, durch die Zeile besser geleitet, wenn es eine Serifenschrift ist. Die Times New Roman ist, wie der Name schon sagt, für die Zeitschrift Times entwickelt worden im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also für den Schriftsatz dieser Zeitung entwickelt worden und unter dem Gesichtspunkt eben entwickelt worden, dass es eine Schrift sein sollte, die bei sehr viel Text das Auge gut leitet. Insofern hat es sich mehr oder weniger eigentlich durchgesetzt, dass sie im Buchdruck dann, wenn es sich nicht um speziell gestaltete Bücher handelt, sondern um Bücher handelt, die vor allen Dingen gelesen werden sollen, also Romane und dergleichen, dass da eben Serifenschriften in aller Regel eingesetzt werden. Also wenn Sie mal gucken bei sich zu Hause im Bücherschrank, Sie werden wahrscheinlich bei Belletristik praktisch ausschließlich Serifenschriften finden. Bei wissenschaftlichen Texten ist das nicht ganz so. Da kommt es schon mal häufiger vor, dass auch eine serifenlose Schrift verwendet wird. Das hat aber dann manchmal auch etwas damit zu tun, dass wissenschaftliche Schriften oft von Laien gesetzt werden, nämlich von den Autoren selbst, die dann die Richtlinien, die Typografen, gelernte Typografen, also Profis auf dem Gebiet, normalerweise berücksichtigen, nicht in der Weise kennen und berücksichtigen. Serifenlose Schriften machen also das Lesen schwieriger, wenn es sich um größere Textmengen handelt. Also wenn Sie eine DIN A4-Seite jetzt für eine Hausarbeit beispielsweise vollschreiben, sollten Sie nach Möglichkeit Serifenschriften nehmen und nicht serifenlose Schriften nehmen. Serifenlose Schriften eignen sich vor allen Dingen für kürzere Texte, für schmalere Textblöcke und sie eignen sich sehr gut auch für Überschriften, um ein bisschen Abwechslung ins Schriftbild zu bringen. Also eine Kombination etwa aus einer Überschriftenformatierung mit einer serifenlosen Schrift und Fließtext mit einer Serifenschrift ist sehr üblich und durchaus okay. So. Hier sehen Sie nochmal einen Unterschied in der Formatierung zwischen einer serifenlosen Schrift und einer Serifenschrift. Das nächste ist die Auswahl der Schriftgröße, auch Schriftgrad genannt. Die Schriftgröße, der Schriftgrad wird in Punkt gemessen. Punkt ist eine typografische Einheit, ungefähr 0,38 Millimeter. Das stammt aus dem Angelsächsischen, die haben immer so komische, krumme Einheiten. Und bezieht sich auf die Höhe der Schrift gemessen von der Unterlänge bis zur Oberlänge. Wie Sie hier sehen können, wird die Unterlänge gebildet durch den unteren Abschluss des Gs beispielsweise oder auch des Qs. Die Oberlänge wird gebildet durch den oberen Abschluss des Fs hier in diesem Falle, des kleinen Fs, oder eben auch den oberen Abschluss der großen Buchstaben. Und die Mittellänge wird gebildet durch den oberen Abschluss von Buchstaben wie dem G, dem E und so weiter. In der Regel ungefähr gleich mit den Elementen eines Buchstabens wie hier dem F, dem Querstrich, oder dem B, dem oberen Abschluss, beim kleinen B, dem oberen Abschluss des Kreises, aus dem das B unten gebildet wird. Bei der Schriftgröße, denke ich mal, ist es so üblich, dass Sie bei den A4-Formaten eine Schriftgröße zwischen 12 und 14 Punkt wählen. Das ist relativ gut lesbar. Bei kleineren Formaten, die allerdings im Rahmen des Studiums wahrscheinlich nicht vorkommen, DIN A5 etwa, kann man dann auch eine kleinere Schrift nehmen, wie sie im Buchdruck üblich ist, nämlich 9- oder 10-Punkt-Schrift. Das lässt sich auch noch ganz gut lesen. Aber wenn Sie eine DIN A4-Seite mit einer 9-Punkt- oder 10-Punkt-Schrift vollschreiben, dann werden die Zeilen einfach zu lang, um sie noch gut lesen zu können. Zu den Zeichenformatierungen gehören dann die sogenannten Schriftschnitte. Diese Bezeichnung hat sich rührt daher, dass die Buchstaben früher in Blei geschnitten worden sind. Und zu jeder Schriftart gehört also eine Schriftfamilie von verschiedenen Schriftschnitten. Sie kennen die normale, auch oft regular genannt oder normal genannte oder Standard genannte Hauptschrift, und von der gibt es dann eben verschiedene Abwandlungen. Es gibt den fetten Schnitt, den kursiven Schnitt. Das sind die beiden Hauptschnitte in der Typografie, die auch insbesondere eben für Hervorhebungen im laufenden Text genutzt werden. Fett oder kursiv, bitte nicht fett und kursiv. Das ist unter Typografen absolut verpönt, sieht hässlich aus. Die Formatierung unterstrichen ist kein Schriftschnitt, weil das eigentlich der reguläre Schnitt ist, der nur eben unterstrichen wird. Das ist eine Hervorhebung, die stammt eben auch noch aus der Schreibmaschinenzeit, weil es da keine andere Möglichkeit der Hervorhebung gab. Hat aber eigentlich jetzt beim modernen Computerdruck, außer Sie wollen absichtlich den Look einer Schreibmaschinenschrift erzeugen, als Form der Hervorhebung nichts mehr zu suchen. Also Typografen lehnen die Unterstreichung eigentlich als Form der Hervorhebung ab, insbesondere im Fließtext. Es kann manchmal trotzdem gute Gründe geben, so etwas dennoch zu machen, um also eine besondere Aufmerksamkeit zu erzeugen. Aber sagen wir mal, zum normalen Bestand von Hervorhebungen nach den Regeln der Typografen gehört die Unterstreichung nicht. Dann gibt es noch einen Schriftschnitt, der nennt sich Kapitälchen. Das konnte ich hier nicht darstellen, weil PowerPoint diese Möglichkeit nicht vorsieht. In Word können Sie Kapitälchen erzeugen, in PowerPoint nicht. Ich habe mir hier damit geholfen, dass ich in Großbuchstaben gesetzt habe und die kleinen Buchstaben des Wortes dann eben in einer kleineren Schriftgröße formatiert habe. Es sieht insofern so ähnlich aus, wie Kapitälchen aussehen. Das sind also Großbuchstaben, wo aber die kleinen Buchstaben als kleinere Großbuchstaben dargestellt werden. Versalien bedeutet, dass man alles in Großbuchstaben schreibt. Versalien sind außer jetzt wirklich für einzelne Worte, wenn man die jetzt beispielsweise für längere Überschriften verwendet, Sie müssten das mal ausprobieren, sehr schlecht zu lesen. Also nicht zu empfehlen, Großbuchstaben zu verwenden, dann lieber Kapitälchen, sofern Sie das zur Verfügung haben, verwenden. Aber in der Regel, denke ich mal, sollte man im Fließtext einer wissenschaftlichen Arbeit als Hervorhebung fett oder kursiv einsetzen. Und dann gibt es noch die Hervorhebungen hochgestellt und tiefgestellt. Das kennen Sie von Fußnotenzeichen. Die werden in der Regel hochgestellt und tiefgestellt. Ja, wo haben wir das? Wüsste ich jetzt so im normalen, in der normalen Textproduktion, fällt mir jetzt kein Beispiel dafür ein, aber die Möglichkeit jedenfalls stellt Ihnen Ihr Textverarbeitungsprogramm ebenfalls vor. So, was verpönt ist, obwohl Textverarbeitungsprogramme das anbieten und Layout-Amateure sie auch gerne verwenden, ist die Kombination von Fett und Kursiv. Dafür gibt es keine guten Gründe, warum das verpönt ist. Es sieht einfach nur hässlich aus. Wenn ich sage, es sieht hässlich aus, dann ist das ein subjektives Urteil und vielleicht gibt es welche unter Ihnen, die finden das wunderschön, fett und kursiv. Okay, Geschmäcker sind verschieden. Schattiert, das ist eine Möglichkeit, die Word zur Verfügung stellt. In PowerPoint konnte ich sie nicht darstellen. Konturiert konnte ich auf meinem Rechner in PowerPoint darstellen, ist verschwunden hier. Das gleiche gilt für gesperrt. Gesperrt heißt, dass die Laufweite der Buchstaben verändert wird, nämlich vergrößert wird. Die Buchstaben sind weiter auseinandergezogen. Das hat man auch in Schreibmaschinenzeiten oft als Hervorhebung verwendet, indem man einen Leeranschlag zwischen die Buchstaben gesetzt hat. Und es ist eine Form der Hervorhebung, die man viel in Büchern aus dem 18. und aus dem 19. Jahrhundert noch findet, ist aber auch eine Form der Hervorhebung, die heute nicht mehr üblich ist. Vielleicht noch eine Anmerkung dazu, wie das beim Zitieren ist. Wenn Sie zitieren, einen Text, den Sie gelesen haben und verwenden wollen, zitieren, dann kann es ja sein, dass in diesem Text ebenfalls eine Hervorhebung vorkommt. Wenn es ein alter Text ist, könnte das also eine Sperrung sein, die als Hervorhebung genutzt worden ist für einzelne Wörter oder für Textpassagen oder kursiv oder fett oder wie auch immer oder unterstrichen, wenn Sie ein maschinenschriftliches Manuskript, also schreibmaschinenschriftliches Manuskript zitieren. Sie müssen beim Zitieren auch zitieren, dass es eine Hervorhebung im Text gab. Sie müssen allerdings nicht die Art der Hervorhebung zitieren. Das heißt, Sie müssen nicht die Sperrung dann ebenfalls sozusagen zitieren und als Sperrung reproduzieren im Zitat, in Ihrer Arbeit. Was Sie machen müssen, wenn Sie ganz korrekt sind, ist aber eben, dass Sie ebenfalls, wenn im Originaltext, den Sie zitieren, eine Hervorhebung vorkommt, ebenfalls an der entsprechenden Stelle eine Hervorhebung vorsehen in der Zeichenformatierung. Welche Art der Hervorhebung, das hängt davon ab, welche Sie sonst auch verwenden. Sie können also eine fette Hervorhebung durch eine Kursive zitieren, eine gesperrte durch eine fette zitieren oder wie auch immer. So, das war nur ein kleiner Einschub zu der Art des Zitierens. Was auch noch zum Schriftbild gehört, aber nicht mehr, jedenfalls bei den meisten Textverarbeitungsprogrammen nicht mehr unter die Zeichenformatierung fällt, sondern schon ein Teil der Absatzformatierung ist. Das ist der Zeilenabstand. Die Typografen nennen das Durchschuss. Der wird ebenfalls in Punkt gemessen oder in Zeilen gemessen. Sie werden beide Möglichkeiten finden, in Word beispielsweise. Die Messung in Zeilen stammt eigentlich auch noch aus der Schreibmaschinenzeit, weil es da keine andere Möglichkeit gab. Da gab es eben einzeilig, anderthalbzeilig, das war sozusagen ein Zwischenraster, das man einstellen konnte an der Walze, um den Zeilenabstand zu variieren. Oder dann einzeilig, anderthalbzeilig, zweizeilig und so weiter. Das waren die Rasterungen, die auf den Walzen einstellbar waren als Zeilenabstand. Der Buchdruck hat schon immer andere Zeilenabstände, also höher differenzierende Zeilenabstände ermöglicht und wenn Sie mit dem Computer arbeiten, mit dem Textverarbeitungsprogramm arbeiten, dann haben Sie auch mehr Möglichkeiten als nur das, was die alte Schreibmaschine geboten hat. Also ich selber bevorzuge, den Zeilenabstand in Punkte einzugeben, statt in Zeilen ihn einzugeben. Man hat einen genaueren Einfluss darauf. Ein einzeiliger Zeilenabstand würde bei einer 14-Punkt-Schrift bedeuten, dass man einen 14-Punkt-Abstand, Zeilenabstand wählt. Hier in diesem Beispiel. Entsprechend ein anderthalbzeiliger Zeilenabstand würde bedeuten, dass man 21-Punkt-Zeilenabstand bei einer 14-Punkt-Schriftgröße wählt und analog dann bei einem zweizeiligen Zeilenabstand. Im Buchdruck ist aber etwas anderes üblich. Weder einzeilig, noch anderthalbzeilig, noch zweizeilig, sondern da ist ein Durchschuss von 20-30%, sprich 1,2-1,3 zeilig, wenn man es so ausdrücken möchte, üblich. Wenn man das ausrechnet, bedeutet das also bei einer 14-Punkt-Schrift eigentlich genau 16,8. Das kann man aber zum Beispiel in Word nicht einstellen, da müssten Sie also 17 dann nehmen. Oder bei einer 12-Punkt-Schrift dann 14-Punkt-Zeilenabstand. Damit haben Sie ein Schriftbild, das, finde ich, ausgesprochen gut zu lesen ist, nicht zu löchrig ist, wo also das Auge gut geleitet wird durch den Text. Und deswegen ist es auch das Maß, was sich in der Typografie, in der Buchtypografie eigentlich durchgesetzt hat. Fast alle Bücher, die Sie zu Hause stehen haben, dürften, wenn Sie mal nachmessen würden, einen Durchschuss von 20-30% aufweisen. Ich komme dann jetzt zum Layout. Layout betrifft also die Platzierung der Textelemente auf dem Blatt. Dazu gehört natürlich zunächst mal die Formatwahl des Blattes selber, DIN A4, DIN A3, DIN A5 oder wie auch immer, Zwischengrößen. Das können Sie ja in Word bei Seite einstellen, entsprechend wählen. Gut, ich gehe mal davon aus, in der Regel werden Arbeiten im DIN A4-Format geschrieben im Rahmen des Studiums. Und das, was das Erste ist, was wichtig ist, ist die Einstellung der Seitenränder, also dessen, was die Typografen den Satzspiegel nennen. Da gibt es einen oberen Rand, einen unteren Rand, einen linken und einen rechten. Im Studium wird man in der Regel einseitig bedruckte Blätter abgeben. Ich vermute mal, dass nicht die meisten von Ihnen die Möglichkeit haben, dass Ihr Drucker zweiseitig die Blätter bedruckt. Es wird eigentlich auch erwartet, dass Sie Ihre Arbeiten einseitig bedruckt abgeben, weil das die Durchsicht und die Korrektur erleichtert. In der Regel wird dann auch benötigt ein Korrekturrand, wo der Empfänger Ihrer Arbeit, Ihr Betreuer, die Möglichkeit hat, an den Rand sich Notizen zu machen. Eigentlich wäre es für den Betreuer am besten, wenn der Korrekturrand rechts wäre, also der rechte Rand breiter wäre als der linke. Üblicherweise wird aber dennoch ein Korrekturrand links erwartet, der also links breiter ist als rechts. Das sieht auch einfach besser aus. Also wir sind es einfach gewohnt, dass unseren Lesegewohnheiten entspricht es eher, dass also der rechte Rand etwas schmaler ist als der linke, weil links dann ja auch, wenn geheftet wird, die Heftung stattfindet und dafür ja auch nochmal Platz benötigt wird. Die Textausrichtung, die ebenfalls zur Layoutgestaltung gehört, sieht folgende Möglichkeiten vor. Das sind Formatierungen, die in der Absatzformatierung vorgenommen werden. Es gibt zum Ersten den linksbündigen Flattersatz, wo also rechts kein Randausgleich stattfindet. Es gibt den rechtsbündigen Flattersatz. Es gibt den Blocksatz, wo also ein rechter Randausgleich stattfindet. Und es gibt den zentrierten Satz, zentrierten Flattersatz, wo also der Text arrangiert wird sozusagen um eine imaginäre Mittellinie. Die alte Schreibmaschine sah natürlich nur Flattersatz vor, die konnte keinen Ausgleich, keinen Randausgleich machen. Im Buchdruck war das schon immer üblich und der moderne Computersatz ermöglicht das halt auch unser eins jetzt, Blocksatz zu machen. Wenn Sie Blocksatz einstellen, dann sollten Sie folgende Grundsätze beachten. Wenden Sie Blocksatz nur an, wenn Sie auch die Silbentrennungsfunktion genutzt haben. Was sonst passiert, ist das, was Sie hier leider nicht so, wie es eigentlich aussehen sollte, sehen. Es gibt eine Zeile hier in der Mitte, Poesie zu sprechen erscheint als so. Das ist eine Zeile, in der besonders wenig Text steht. Und wenn man keinen, danach kommt nämlich ein relativ langes Wort, einigermaßen, das passt dann nicht mehr in die Zeile rein, wird in die nächste Zeile geschoben, dadurch ist aber in der Zeile relativ wenig Text. Und beim Blocksatz wird dann halt der Text auseinandergezogen. Entweder werden die Abstände zwischen den Wörtern vergrößert, das macht Word normalerweise. Hier wird dann auch noch der Abstand innerhalb eines Wortes zwischen den Buchstaben vergrößert, was nochmal zusätzlich unangenehm ist, wenn ein Programm das macht, weil damit dann auch noch die Wörter uneinheitlich aussehen. Also der Text wird schon sehr löchrig optisch, wenn der Abstand zwischen den Wörtern vergrößert wird, um den Ausgleich zu machen. Er wird nochmal zusätzlich hässlich, weil Wörter dann gesperrt gedruckt erscheinen, wenn auch noch der Buchstabenabstand innerhalb von Wörtern variiert wird. Grundsätzlich sollten Sie also Blocksatz nur anwenden, wenn Sie auch die Silbentrennung durchgeführt haben. Im rechten Beispiel ist dann die Silbentrennung durchgeführt worden und da sieht das dann ordentlich aus. Da finden wir keine Löcher im Text und keine Sperrungen in den Wörtern. Die Sache wird umso schwieriger mit dem Blocksatz, je schmaler die Spalte ist, die Textspalte ist. Wenn Sie auf einem DIN A4-Blatt die ganze Blattbreite mehr oder weniger nutzen und keinen Mehrspaltendruck machen, dann ist Blocksatz in aller Regel sehr unproblematisch. Wenn Sie aber mehrere Spalten haben oder wenn Sie beispielsweise eine Abbildung haben, neben der nur eine relativ schmale Textspalte ist, dann wird es mit Blocksatz oft sehr schwierig, weil dann auf den kurzen Zeilen die Möglichkeit des Ausgleichs zwischen den Wörtern sehr beschränkt ist. Und da entstehen dann oft sehr, sehr hässliche Löcher, wo dann auch die Silbentrennung nichts mehr hilft. Deswegen würde ich also sagen, wenn Sie schmale Spalten haben, sollten Sie auf Blocksatz verzichten und stattdessen linken Flattersatz verwenden. Ein zweites, wenn Sie Blocksatz verwenden, dann können Sie Überschriften zentriert setzen. Aber nur dann. Wenn Sie nämlich bei linkem Flattersatz die Überschrift zentriert setzen, dann wirkt die optisch nach rechts versetzt. Es ist nämlich so, dass beim Flattersatz der optische Eindruck der ist, dass der Textblock nicht die Breite hat, die längste Zeile hat, sondern dass der Textblock so breit wirkt, wie der Durchschnitt der Zeilen ist. Also Sie haben ja links diesen Flattersatz und es ist nicht das äußere Ende des Flatterns, den wir visuell als rechten Rand wahrnehmen, sondern ist sozusagen der Durchschnitt der äußeren Ränder, also ein Stückchen weiter links, auch nicht der kürzeste, auch nicht die kürzeste Zeile, sondern irgendwo dazwischen. Aber wenn die Überschrift zentriert gesetzt wird, dann wird die eben so gesetzt, als ob Blocksatz wäre mit rechtem Ausgleich, Randausgleich, und dann wirkt optisch die Überschrift rechts nach rechts versetzt und nicht mittig. Das wissen die meisten nicht, ist eine typografische Regel, die Sie, wenn Sie sie nicht beachten, wahrscheinlich keinerlei weitere Folgen hat. Aber wenn Sie gerne möchten, dass Ihr Text richtig schön aussieht, dann beachten Sie so etwas. So, was man auch öfters gebrauchen kann, ist, dass man bestimmte Textteile optisch absetzt von den anderen Textteilen. Zum Beispiel, wenn Sie längere Zitate einfügen in Ihren Text, dann ist es ganz nützlich, wenn Sie solche Textabschnitte optisch absetzen können. Das können Sie auf verschiedene Weise machen. Sie können das dadurch machen, dass Sie die Schrift kleiner machen, kleiner wählen, den Zeilenabstand verringern. Sie können das aber auch dadurch machen, dass Sie mit Einzügen operieren. Die gehören zur Absatzformatierung und da gibt es linke Einzüge und rechte Einzüge. Ein linker Einzug bedeutet, dass eben gegenüber dem Satzspiegel der linke Rand nach rechts verschoben wird. Sie sehen das oben in diesem Textbeispiel hier, wo Sie wahrscheinlich nichts lesen können, aber Sie können die Textblöcke wahrscheinlich erkennen. Unter der Überschrift ist eine Zusammenfassung dessen, was in diesem Text steht, ein sogenanntes Abstract. Das ist hier optisch abgehoben, indem links und rechts ein gleicher Einzug gewählt worden ist von ungefähr einem Zentimeter, also linker Einzug 1 Zentimeter, rechter Einzug 1 Zentimeter. Weiter unten ist ein Gedicht abgedruckt oder ein Lied, ein Vers aus einem Lied abgedruckt. In diesem Falle ist ebenfalls ein linker Einzug, ein größerer linker Einzug gewählt worden und rechts ein wesentlich größerer Einzug gewählt worden, um das also optisch abzuheben. Es gibt außerdem die sogenannten hängenden Einzüge. Sowas brauchen Sie bei Aufzählungen beispielsweise, wenn Sie erstens stehen haben und dann kommt ein Absatz und dann kommt zweitens und ein Absatz und so weiter. Dann ist die erste Zeile nicht eingerückt, also da gibt es keinen Einzug, aber der Rest des Absatzes ist eingezogen. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Beispiel dafür habe. Nee, habe ich jetzt hier nicht. Aber Sie kennen das also auch mit Bullets, also mit so runden schwarzen Pünktchen, wird dann so ein Absatz eingeleitet und der Text, der eigentliche Text, hat einen linken Einzug gegenüber dem normalen Verlauf des Fließtextes. Und auf diese Weise kann man diese Absätze optisch abheben vom normalen Fließtext. Wie gesagt, für Aufzählungen insbesondere sehr nützlich. Zur Dokumentformatierung gehören dann noch Dinge, die für Sie in Ihren Arbeiten wahrscheinlich eine geringere Rolle spielen, nämlich die Möglichkeit, mehrspaltigen Satz zu wählen, also auf einer Seite nicht nur einen Textblock zu haben, sondern mehrere Textblöcke nebeneinander, Kopf- und Fußzeilen vorzusehen, in denen beispielsweise der Titel eines Kapitels immer wieder oben aufgeführt wird. In der Kopf- und Fußzeile wird in der Regel auch, also entweder natürlich in der Kopfzeile oder in der Fußzeile, die Seitenzahl platziert. Die Fußnoten werden Sie in der Regel, ist jedenfalls mein Vorschlag, am Ende der Seite unten platzieren und nicht am Ende des Textes. Das ist leserunfreundlich. Sie könnten aber auch das wählen. Und in der Dokumentformatierung wird auch die Platzierung der Seitenzahlen vorgenommen. Ich empfehle Ihnen, das in der Regel rechts unten zu machen. Das ist, denke ich mal, das, was Standard ist und den Erwartungen erstmal entgegenkommt. Der letzte Punkt, den ich heute thematisieren möchte, ist die Verwendung von Format- und Dokumentvorlagen. Dazu möchte ich Ihnen erstmal kurz das Funktionsprinzip erläutern. Es ist dann so, das werden Sie schon in der Aufgabenstellung gesehen haben, dass zu Ihrer Aufgabe, die Sie im Moment bearbeiten, eben auch gehört, eine Dokumentvorlage zu verwenden, die ich Ihnen dafür zum Download zur Verfügung gestellt habe. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob wirklich alle von Ihnen schon mal mit Dokumentvorlagen bzw. überhaupt mit Formatvorlagen gearbeitet haben. Das heißt, ich bin mir sicher, dass Sie alle das getan haben, aber ob Sie sich dessen bewusst sind, dass Sie das getan haben, weil man arbeitet automatisch damit, weil es eine Voreinstellung ist, dass man damit arbeitet. Es gibt automatische Formatvorlagen, die das Programm voreingestellt hat und die Sie immer automatisch verwenden, wenn Sie anfangen, im Textverarbeitungsprogramm eben einen Text zu produzieren. Worauf es mir aber jetzt ankommt, ist, dass Sie dies bewusst tun und auch bewusst die Möglichkeiten einsetzen, die damit verbunden sind. Es geht darum, mit Hilfe eben von Formatvorlagen bzw. Dokumentvorlagen eben einen zunächst mal unformatiert gedachten Text mit möglichst wenig Aufwand, das heißt mit möglichst wenig Operationen, zu einem einheitlich konsistent formatierten Text umzugestalten. Das ist das, was hier mit diesem Pfeil angedeutet werden soll, von einem unformatierten Text zu einem konsistent formatierten Text zu gelangen. Und das geht folgendermaßen. Das erste ist, dass Sie bezogen auf das Textbeispiel rechts zum Beispiel einen Titel des Textes formatieren, dass Sie eine Überschrift auf der ersten Ebene formatieren. Dann haben Sie hier in diesem Beispiel ein Abstract, also eine Zusammenfassung des gesamten Textes, die ebenfalls eine eigene Formatierung erhält. Sie haben den normalen Fließtext, der zu formatieren ist. Sie haben hier einen zitierten Liedvers, der eine besondere Formatierung erhält. Sie haben das Fußnotenzeichen, das hochgestellte Fußnotenzeichen, das eine Formatierung erhalten muss, und Sie haben den Fußnotentext, der eine Formatierung erhalten muss. So, das ist eine ganze Menge. Wenn Sie jedes davon immer einzeln formatieren, dann müssen Sie für jede dieser Formatierungen die Schriftart bestimmen. Sie müssen den Schriftschnitt bestimmen, Sie müssen die Schriftgröße bestimmen. Sie müssen bezogen auf den Absatz die Ausrichtung bestimmen, den Zeilenabstand bestimmen, den Absatzendeabstand, den Abstand vor dem Absatz bestimmen. Sie müssen Einzüge links und rechts bestimmen und so weiter. Das sind eine Menge einzelner Operationen, die Sie vornehmen müssen. Die Möglichkeit von Formatvorlagen ist eben die, diese Operationen einmal vorzunehmen, diese Formatierungsanweisungen zusammenzufassen, sozusagen zu einem Makro, und diesem Makro einen Namen zu geben, wie beispielsweise Überschrift 1, und dann in Zukunft nicht mehr jeden einzelnen Formatierungsschritt vornehmen zu müssen, sondern gleich dieses Makro, Formatierungsmakro, die Formatvorlage Überschrift 1 zu verwenden und damit mit einer Operation alle bis zu 10 Operationen, die nötig sind, Formatierungsoperationen, die nötig sind, anzuwenden auf den betreffenden Absatz. Was dazu kommt, ist, dass Sie die Sicherheit haben, dass dann auch wirklich jede Überschrift gleich formatiert wird, was, wenn Sie das jeweils händisch machen, bei jeder einzelnen Überschrift schon mal vorkommen kann, dass Sie bei der 20. Überschrift nicht mehr wissen, wie Sie es bei der ersten nun genau gemacht haben, mit dem Absatzendeabstand beispielsweise, und insofern das inkonsistent werden kann. Sie können sich natürlich solche Formatvorlagen beliebig selber definieren. Sie haben jetzt eine Dokumentvorlage bekommen, in der alle wichtigen Formatvorlagen, die man üblicherweise so im Laufe seines Studiums für wissenschaftliche Arbeiten braucht, schon mal enthalten sind und auch schon mal eben vorformatiert sind, sodass Sie sie einsetzen können und für die Aufgabe 3 auch einsetzen sollen. Aber für die Zukunft können Sie diese Formatvorlage natürlich auch beliebig abwandeln, um das Ihren ästhetischen Empfinden anzupassen. Also beispielsweise auch die Formatierung fett und kursiv vorzusehen, wenn Sie die Arbeit nicht bei mir abgeben wollen. Ja, also Sie haben erst Zeichenformatierungen vorzunehmen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das sind hier diese gelben Pfeile. Sie haben Absatzformatierungen vorzunehmen. Das alles wird gebündelt in einer entsprechenden Menge von Makros, das sind die Formatvorlagen, und dann brauchen Sie nur noch die Formatvorlagen, die Sie dann zuweisen, den entsprechenden Textabschnitten. Und eine ganze Sammlung solcher Formatvorlagen gehört dann jeweils zu einer Dokumentvorlage. Das heißt, eine Dokumentvorlage ist dann ein Set von Formatvorlagen, wo dann zusätzlich noch die Formatierungen, die sich auf das Dokument beziehen, ebenfalls voreingestellt sind, also Seitenränder, Platzierung der Fußnoten und dergleichen. So, das brauche ich Ihnen aber jetzt, denke ich, nicht mehr weiter zu erklären. Das werden Sie dann auch im praktischen Umgang mit der Dokumentvorlage, denke ich, praktisch auch erfahren, wie das funktioniert. Es gehört also mit zu der Aufgabe, das entsprechend korrekt auch anzuwenden, die Dokumentvorlage korrekt anzuwenden bei der Aufgabe 3. Das heißt, wir werden das, so lästig das ist, dann auch zumindest stichprobenartig überprüfen, dass Sie das korrekt gemacht haben. Bitte? Ich habe. Ja, also die meisten von Ihnen werden Word benutzen. Diejenigen, die nicht Word benutzen, haben ihre Gründe dafür. Haben natürlich dann das Problem, dass Sie diese Dokumentvorlage nicht unmittelbar verwenden können. Ich nehme aber mal an, dass diejenigen, die nicht mit Word arbeiten, in der Regel Leute sind, die sowieso schon ein bisschen mehr investieren in die Nutzung ihres Computers. Denn die haben ja, wie gesagt, ihre Gründe, warum sie etwas anderes benutzen. Ich setze mal darauf, dass Sie in der Lage sind, entsprechende Formatierungen bzw. Formatvorlagen dann sozusagen nachzubauen und die dann entsprechend anzuwenden. Ne? Okay. Gut, ich glaube, das war's für heute.